Hallo und herzlich willkommen zu einer unserer neuen Folgen unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das viele Familien spaltet. Politische Überzeugungen und Generationskonflikte. Unser Ausgangspunkt: Eine Mutter sucht Unterstützung im Coaching, weil ihr Sohn und seine Frau ihre Wahlentscheidung abwerten. Fast schon mit moralischem Absolutismus. Ich bin Thomas Lorenzen, Coach und Transaktionsanalytiker.
Und ich bin Thomas Weers, Philosoph, Coach und Transaktionsanalytiker mit einer Vorliebe für Streitgespräche. Wir tauchen heute tief in das Thema Identität, Abgrenzung und Selbstfürsorge ein. Wir beginnen philosophisch, gehen dann etwas rüber in die Psychologie, beleuchten das Thema auch noch von der neurobiologischen, weil ja Thomas Lorenzens Lieblingsdisziplin, die Neurobiologie, mit reinkommt. Und wir kommen dann selbstverständlich, weil wir Transaktionsanalytiker sind, in die Transaktionsanalyse und schließen mit wunderbaren Faziten.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
So. Ich, der neurobiologische Fan, ne?
Ja, ne? Du, der Neurobiologe.
Ja, so will ich mich gar nicht, das will ich gar nicht in den Mund nehmen, sowas möchte ich mich gar nicht mitzeichnen, aber ich bin natürlich neurobiologisch sehr interessiert, warum muss man so sagen?
Okay, kann ich ja auch mitgehen.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Und Thomas, herzliche Grüße nach Berlin.
Wie geht's denn heute weiter? Oder womit wir heute starten, Thomas?
Thomas, ich behaupte, die jungen Leute in unserer Fallgeschichte haben eine absolute Haltung, weil sie Moral als etwas Universelles begreifen.
Okay.
Die Mutter wiederum in unserer Fallgeschichte sieht ihre Wahlentscheidung vielleicht als Ausdruck ihrer persönlichen Lebensgeschichte, ihrer Werte, ihrer Erfahrungen.
Ah.
Was wir also hier haben, finde ich, ist ein klassischer Konflikt zwischen moralischem Absolutismus und moralischem Pluralismus. Herr Philosoph.
Wow. Große Worte hier. Also.
Ja, genau.
Okay, also die Mutter kam zu dir ins Coaching, glaube ich, und hat dann mit dir daran gearbeitet, wie sie sich mit ihrer Situation in der Familie anders positionieren kann oder so,
vermutlich. Genau, also sie kam ins Coaching bei mir und war also sehr, ja, sorgenvoll, sehr traurig auch darüber zu sagen. Also, Mensch, wir reden, es ist ja gut, zu Hause über Politik zu reden und auch über die Wahlen und sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ja.
Aber es ist eben so in der Auseinandersetzung dann so wirklich absolut, fast, könnte man sagen, missionarisch artet es aus und sagen, es gibt nur diese eine Wahrheit.
Verstehe. Also unter Absolutismus, ne, so philosophisch gesehen, bedeutet, dass es nur eine legitime Wahrheit gibt.
Genau.
Also in diesem Fall klingt es so, dass die, ich sag mal, die beiden Jüngeren, der Sohn und seine Ehefrau, sozusagen die Weisheit, ich sag mal, gepachtet hatten. Und der Pluralismus, also was du dann nochmal als moralischen Pluralismus angesprochen hast, da kommt eher die Situation, dass mehrere Perspektiven nebeneinander stehen können. Und was ich gerade vermute, ist so ein Dilemma, was, also wenn der Sohn und seine Frau moralisch absolut denken, dann ist natürlich ein Dialog kaum mehr möglich, weil jede Abweichung, also gerade der Mutter, ne, mit ihrer Entscheidung oder ihrer Wahlentscheidung als unmoralisch eingestuft wird von den beiden.
Ja, genau. Und das ist das, was sie hier so umtreibt, ne? Was sie auch so bedrückt.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Und ich finde, es ist genau so ein Muster, was man so im Erleben, weiß nicht, ob du das teilst, aber es ist so mein Erleben ist, was sich durch einige Generationen zieht und dass junge Menschen eben ihre Werte neu entdecken, Missstände eben ganz scharf fokussieren und Wandel fordern. Ne?
Ich glaube auch, Thomas, das ist, glaube ich, auch das Recht der Jugend. Ich glaube, dass das Recht der Jugend ist, genau Werte neu zu entdecken, Werte neu zu formulieren für sich, Missstände damit auch aufdecken und vielleicht auch einen Wandel zu fordern. Ich meine, ich komme aus meiner eigenen Erfahrung, ne, als ich jung war, ne, wie habe ich auf diese Themen geschaut und wie schaue ich heute als älterer Mann auf diese Themen?
Genau, also das teile ich absolut und ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, also sehr wohl und ich finde das auch gut, es kommt ja dann etwas in Bewegung, es entsteht Dynamik.
Ja, genau, ja, wunderbar.
Und dennoch ist es eben halt so, dass die älteren Generationen aber ja auch ihre Erfahrungen mit einbringen und oftmals eben auch ein sehr feines Gespür haben für die Komplexität. Und das ist so das, wo ich sage, ja, anstatt dass diese Perspektiven hier zusammenkommen in einen Dialog, erleben wir hier eben so ganz schnell, zumindest von einer Seite vielleicht, eben eine Abwertung. So ein typisches Merkmal, finde ich, vom moralischen Absolutismus.
Ja, gehe ich mit. Und also ich kriege hier noch eine andere Idee gerade, dass es auch um Identitätsfindung gehen könnte. Mhm. Also dass die beiden jungen Menschen sich von der Mama abgrenzen möchten, indem sie sich politisch positionieren.
Mhm.
Also eine eigene Identität entwickeln. Haben wir wahrscheinlich, hat wahrscheinlich jede Person in seiner Pubertätsphase, nach der Pubertätsphase, in den jungen 20ern wahrscheinlich erlebt, wie dann das Ringen und die Hoheit in der Meinungsfindung in der Familie vonstatten gehen. Und ich glaube, die Mutter fühlt sich hier auch abgelehnt, weil sie also ihre Identität angegriffen sieht.
Spannender Aspekt.
Also, dass sie, ne?
Ja.
Eigentlich geht es beiden, so wie ich es wahrnehme, um Selbstdefinition, ne? Aber, und sie kommen sich dabei gegenseitig in die Quere.
Ja. Und weswegen ich gerade so ins Nachdenken komme, so vorbereitend auf meinem TSTA-Examen im Sommer, habe ich jetzt gerade was zu, nochmal zum Thema, ja, auch philosophische Texte natürlich mal gelesen, so, und
ja,
denke gerade an etwas, was unser lieber Philosoph Hegel da zugesagt hat zum Thema Identität. Kommt das hier zum Tragen? Was denkst du?
Ich denke ja. Ich denke, dass Hegel eine zentrale Rolle in der philosophischen Diskussion über eine Identitätsfindung also auch einnimmt. Und ich glaube, sein Konzept, es ist jetzt eine Vermutung von mir, der Identität ist mit der Beziehung zum anderen verknüpft. Also auch Martin Buber, ne, kommt dann da wieder mit rein. Aber Hegels Sicht auf Identität, glaube ich, geht um das, dass das selbst durch die Anerkennung durch andere entsteht. Also für Hegel ist Identität nichts Statisches, so wie ich das verstehe, sondern nur ein Prozess, der sich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen entfaltet. Also Identität entsteht für Hegel nicht im isolierten Denken, wie es bei Descartes ist, ne? Ich denke also nicht, sondern eher durch den Dialog mit dem Gegenüber. Dadurch entsteht Identität.
Naja, und sein berühmtestes Beispiel hierfür ist doch dieses, wie nennt man das noch, Herr-Knecht-Dialektik, ne? Also aus dieser Phänomenologie des Geistes.
Oh, jetzt gehst du aber tief in die Philosophie rein.
Lass uns das mal versuchen. Also hier beschreibt er ja, dass Menschen ihre Identität durch einen Anerkennungskampf formen.
Ah, okay.
Und vielleicht ist das auch genau das, was auf unser Beispiel, auf unsere Fallgeschichte ganz gut pleist.
Ja.
Also das eben so erstens so dieses Selbstbewusstsein, was sich entwickelt, strebt nach Anerkennung.
Nachvollziehbar.
Da können wir nachher auch nochmal die Brücke zur Neurobiologie schlagen.
Okay.
Also es will als eigenständig und wertvoll angenommen werden.
Okay.
Also okay. Das ja. Ich, ne?
Ja, ja.
Und dann gibt es eben auch noch diese Anerkennung. Das ist so, glaube ich, auch dieses Dilemma. Das gibt es eben nicht immer bedingungslos, sondern es steht eben erst oder entsteht erst im Spiegel der anderen.
Aha.
Und ich finde, hier könnte man eben halt auch das Zitat vom Buber halt ganz gut hinzufügen.
Mhm.
Ne, das Ich entsteht am Du. Also erst in der Spiegelung gibt es diese Rückmeldung.
Ja, bin bei dir.
Und Konflikt ist aber eben halt auch unvermeidlich. So sagte er ja, oder sagte er, denn Identitätsfindung bedeutet ja, sich von anderen abzugrenzen.
Mhm.
Und dann fügte er hinzu, ohne dabei zerstörerisch zu sein. Und ich glaube.
Ah, okay, das finde ich jetzt, das ist für mich jetzt gerade ein wichtiger Punkt, weil wenn ich das jetzt auf die Situation mit dieser Familienthematik beziehe, dann würde es ja eventuell helfen, mal zu schauen, ne, also was ich verstehe, die Mutter will Anerkennung für ihre Erfahrungen und Werte.
Mhm.
Das heißt, sie scheint darunter zu leiden, dass ihr Sohn ihre Perspektive abwertet, also ihre Lebenserfahrung, ihre sich entwickelten Werte.
Ja, genau. Das war auch genau der Punkt. Ja.
Und der Sohn wiederum will sich als autonom und als modern definieren. Das heißt also, dafür muss er sich natürlich gegen die ältere Generation abgrenzen.
Ja, aber ohne, dass das eben hier so klar in dieses Gespräch oder in der Auseinandersetzung zwischen den dreien zum Tragen kommt, ne?
Wahrscheinlich. Hm. Ich meine, es läuft ja auch auf der unbewussten Ebene. Vermutlich, ne? Also dass diese Abgrenzung gegen die ältere Generation, ich glaube nicht, dass dann ein 20-Jähriger im Kopf hat, ich muss mich jetzt hier abgrenzen von Mama. Sondern ich glaube, das kommt einfach aus dem Selbstverständnis heraus. Und ich finde, was beide Seiten miteinander verbindet, ist das Ringen um Anerkennung, ne? Dass sie wollen, ne? Also sie bitten die andere Seite, sich anzuerkennen gegenseitig und sprechen allerdings unterschiedliche Sprachen. Weil der Sohn und seine Frau, die denken in diesem moralischen Absolutismus. Und Mama kommt mit Erfahrung und Differenzierung.
Genau.
Also dann wäre jetzt die Frage, gäbe es jetzt Hegels Lösung für dieses Dilemma? Also wenn Hegel jetzt weitergehen würde hier, wäre da hier ein Lösungsansatz aus der Philosophie?
Naja, ich glaube, aus dieser philosophischen Schiene von Hegel würden wir jetzt eben sagen, die Anerkennung muss wechselseitig sein. Wechselseitig gegeben werden, weil denn nur wenn beide Seiten einsehen, dass ihre jeweilige Identität, und wir sind ja eigentlich, naja gut, also es geht ja um zwei Seiten, obwohl drei beteiligt sind in dieser Fallgeschichte, einsehen, dass ihre Identität nicht durch eine absolute Dominanz, sondern eben durch gegenseitiges Verstehen wächst, dann kann sich der Konflikt auflösen.
Okay, also das hieße, Hegels Philosophie würde uns aufzeigen, dass Identitätsfindung eigentlich ein Spannungsfeld zwischen, ich sage jetzt mal Autonomie, so wie wir es in der Transaktionsanalyse verstehen, eigene Selbstbestimmtheit und Abhängigkeit von Anerkennung. Also in der bezogenen Autonomie. Im Grunde genommen ist Hegel wäre dann Hegels Lösungsansatz, ko-kreative Transaktionsanalyse, bezogene Autonomie zu leben. Also das so, ne? Also sich klug abgrenzen, ohne die Anerkennung zu erzwingen, ohne mich zu unterzuordnen, sondern in meiner Identität mit der anderen Seite im Kontakt bleiben, in Verbindung bleiben.
Mhm. Und bedingungslos auf den anderen bezogen sein, würde auch eben dazu passen, das weitere ko-kreative Prinzip, ne? Ja. Also aus der Perspektive heraus. Wie kann die Mutter reagieren?
Ja, wie hat sie reagiert? Ich meine, was hat sie, bist du mit ihr dann weitergegangen?
Ja, wir sind da noch im Prozess. Also das ist noch nicht abgeschlossen.
Ah, okay, das ist noch nicht abgeschlossen, gut.
Aber jetzt aus der philosophischen Perspektive wäre ja jetzt ein Ansatz beispielsweise, sie muss nicht kämpfen.
Genau, sie muss nicht kämpfen.
Der Konflikt eskaliert, wenn beide Seiten sich auf eine Siegernarrativ einlassen.
Ja.
Und das Erste wäre eben zu sagen, gut, also wir müssen nicht darum kämpfen, ne?
Okay, wie wäre es von der Psychologie her? Warum eskaliert jetzt diese Situation?
Naja, psychologisch gesehen, wenn wir jetzt also von der Philosophie weggehen, in dieses würde ich eben denken, also es geht eben um ein Dilemma zwischen einer Zugehörigkeit, einer Verbundenheit zur Mutter und wechselseitig eben halt auch, also um eine Gruppenzugehörigkeit und eben halt auch diese Entwicklung dieser Selbstbestimmtheit und Freiheit, also dass eben so das in einem Spannungsfeld liegt, also Gruppenzugehörigkeit und die Entwicklung der eigenen Identität.
Ja.
Also der Sohn und seine Frau, die befinden sich in so einer Phase, in der sie ideologisch eben formieren und Positionen beziehen und eben halt auch ihre Werte herausarbeiten, denke ich. Ihre politische Haltung gibt ihnen ja in einer gewissen Art und Weise Orientierung und Zugehörigkeit.
Okay, gut. Also wenn ich erstmal auf die Mutter schaue, das bedeutet ja, dass die Ablehnung ihrer Wahlentscheidung Also das ist, geht ja nicht nur um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern ich glaube, da geht es um eine persönliche Kränkung.
Mhm.
Also dass da, also wenn ich da jetzt transaktionsanalytisch drauf schaue, auf die psychologische Situation, dass da ich bin okay, das Gefühl, das gerät gerade bei ihr ins Wanken. Oder da hat sie gerade ihre Herausforderung mit. Ne? Bin ich okay oder bin ich nicht okay mit meiner Meinung?
Mhm. Also so wie wir es eben halt auch hatten mit dem ko-kreativen Prinzip, dass diese bedingungslos positive Bezogenheit ja in diesem Kontext dann so nicht gegeben ist. Und das ist ja echt spannend und interessant, weil wenn man jetzt sich den Mechanismus der kognitiven Dissonanz nochmal anschaut, ja, also die jungen Leute haben ja ein klares Bild davon, in dieser Situation, was richtig ist.
Mhm.
Und sobald die Mutter jetzt eine abweichende Meinung äußert, entsteht so eine Spannung.
Ja.
Und um diese zu lösen, gibt es ja dann zwei Möglichkeiten. Also entweder haben wir eben jetzt schon gesagt, einen Dialog oder eine Abwertung. Und unser Gehirn, weil wir ja so ungern, also das Gehirn ist ja immer im Energie, also bemüht, um Energie zu sparen, und möglichst nicht in so ein Arousal zu kommen, geht unser Gehirn eben oftmals den einfacheren Weg. Und das ist die Abwertung.
Ah, okay. Also psychologisch gesehen ist die Abwertung für mich der einfachere psychologische Weg.
Also gehirnphysiologisch
auch, ja. Ja, das würde ja dann in dem Coaching-Prozess für dich mit der Frau bedeuten, dass wie kann die Frau sich lernen, sich abzugrenzen, ohne jetzt in irgendeinen Gegenangriff zu gehen oder in die Verteidigung zu gehen. Also sie könnte ja ihrem Sohn signalisieren, ich nehme dich ernst in deiner Wahrnehmung, in deiner Sichtweise und ich bin mit meiner Sichtweise auch in Ordnung und lass mich von dir nicht abwerten.
Mhm.
Also das wäre so jetzt so meine die Idee, wie ich jetzt vorgehen würde.
Ja, genau.
Und Thomas, jetzt meine Frage. Du hast gerade gesagt, dass wir in die Abwertung gehen, schnell von der psychologischen her. Warum fühlen wir uns denn so schnell angegriffen? Also warum gehen wir denn so schnell in die Abwertung?
Naja, und da sind wir bei meiner Fanstrecke der Neurobiologie, die ich dann heranziehen möchte.
Ja.
Weil wir gerade eben ja schon gesagt haben, dass, also wenn man sich vorstellt, das Gehirn mag es nicht, wenn wir eben in so einen energetischen Arousal-Zustand kommen. Das heißt also eben möglichst immer wieder schauen, Energie zu sparen. So, und
okay.
Hier hilft uns eben der Blick einmal reinzuschauen, sagen, der Konflikt triggert in dem Sinne ja das limbische System, also unsere emotionale Steuerzentrale.
Ja.
Und wenn wir also das Gefühl haben, dass unsere Identität bedroht ist, dann geht unser Gehirn genau in diesen Alarmzustand. Das heißt, wir bilden so ein Arousal, kann man sich das vorstellen, also wie so ein Bienenschwarm, der aufgescheucht wird, finde ich, eignet sich als Bild ganz gut.
Mhm.
Und wenn es dann ganz, also auf ganz tief gebahnte neuronale Netzstrecken geht, dann reagieren wir eben mit Kampf, Flucht oder Erstarrung.
Ah, den klassischen drei Strategien, ne? Also Kampf, Flucht oder Erstarrung. Okay, jetzt kann ich das mir auch nachvollziehen, warum die Frau dann halt sich verletzt fühlt und warum der Sohn vielleicht auch ein bisschen lauter wird oder ne, so ziemlich absolutistisch, also absolut wird.
Mhm.
Das wäre ja dann so in dem Moment, dass dann in uns das reflektierte Denken von den beiden dann in diesen Momenten quasi ausgeschaltet ist. Also dass diese Reflexion genau. In dem Moment nicht mehr möglich ist.
Ja.
Ich hab keinen Zugang zu meinem reflektierten Denken.
Genau, das ist das. Und die Herausforderung ist dann ja, genau aus diesem emotionalen Modus sich herauszuarbeiten oder sich zu befreien.
Mhm. Okay. Und
könnte jetzt eben sagen, gut, also eine wirksame Strategie beispielsweise wäre eben zu sagen, okay, diese Situation bewusst zu entschärfen. Und bei diesem bewusst muss man natürlich immer sagen, Klammer auf, ist ja genau in der Situation echt schwer, Klammer zu. Und aber dieses Spüren fängt ja irgendwo an und sagen, ich bin festgefahren und ich beschreibe das immer so ganz gerne, also meistens entsteht irgendwie was in der Bauchgegend und wir spüren, da funktioniert irgendwie, entsteht etwas Ungutes und das als Impuls zu nehmen, vielleicht aufzustehen oder dann tief durchzuatmen, um dann wieder dazu zu kommen, diesen eigenen Standpunkt mit Ruhe zu vertreten, statt impulsiv zu reagieren.
Ja, okay.
Also das ist so der Ausflug in die Neurobiologie, Thomas. Und jetzt lass uns doch nochmal in unser beider Favorite gehen, die Transaktionsanalyse. Was haben wir denn da für Lösungsmöglichkeiten?
Also transaktionsanalytisch würde ich mit der Frau wahrscheinlich die Brille der Ich-Zustände aufsetzen. Würde sie, also die Ich-Zustände im Strukturmodell oder auch im Funktionsmodell, das wäre jetzt mal zu überlegen, ne? Also will sie eher in die Handlung kommen oder will sie eher für sich in die Entwicklung kommen, das für sich zu verstehen. Im Funktionsmodell ist es für mich so, dass die beiden aus ihrem kritischen Eltern nicht herausreagieren. Also ich weiß, was richtig ist und du bist falsch. Also es ist so die klassische Plus-Minus-Haltung. Ja, die Mutter hat das Gefühl, dass sie so in ihr angepasstes Kind dich geschoben wird. Das heißt, ich werde nicht ernst genommen, ich bin enttäuscht.
Genau, und das ist das, was wir so von außen auch sehen dann, ne, wenn uns der Fall geschildert wird.
Genau, die Frage wäre jetzt für dich im Coaching mit der Frau, wie kann die Frau jetzt diese Kommunikation aus ihrem Erwachsenen-Ich heraus steuern? Ne? Wie kann sie sich in ihrem Erwachsenen-Ich mit integrierten Anteilen aus dem Eltern- und aus dem Kind-Ich da in den Momenten mit in der Diskussion mit ihren mit dem Sohn und der Schwiegertochter steuern.
Ja, und das schließt so ein bisschen auch an unser letztes Thema, Thomas, finde ich. Und sagen,
ach so?
Ja, finde ich, wo wir uns darüber unterhalten haben zwischen Tiefe und Oberfläche.
Ja.
Wo wir eben sagen, okay, was möchte sie in diesem Coaching eben erreichen?
Ja.
Also möchte sie im Prinzip, so wie du gerade sagtest, eben gleich in die Handlung kommen.
Mhm.
Und ja, wie soll man sagen? Tipps und Tools werden ja oft bei uns nachgefragt, ne?
Ja, ja.
Also einen Ansatz haben zu sagen, wie kann ich da jetzt reagieren? Und Tiefe würde ja wiederum bedeuten, ich will das auch verstehen. Wo kommt das her, dass ich mich gleich so abgewertet fühle?
Okay.
Und wie du sagst, eben so in so eine Nicht-Okay-Haltung kommen. Dann würden wir ja nochmal tiefer tauchen und dann bräuchte es ja dann auch das Strukturmodell der Ich-Zustände beispielsweise, wo man eben schaut, okay, welche Beziehungserfahrungen hast du, Mutter, hier unter Umständen eingesammelt, die dich dann ja aus diesem Hier und Jetzt rausbringen, ne? Also, und dich dann da so verleiten zu agieren.
Also auf der Verhaltensebene würde ich, also wenn ich das jetzt auf der Oberfläche mit ihr bearbeiten würde, ne, also wenn du jetzt sagst, Thomas, was würdest du mir jetzt empfehlen? Da würde ich mal schauen, ob die Frau in sich das Werkzeug für sich entwickeln kann, sich abzugrenzen und in ihrer Kommunikation zu sagen, also ich verstehe, dass euch das wichtig ist, was ihr hier vertretet. Und ich respektiere auch eure Haltung und gleichzeitig wünsche ich mir, dass ihr meine Perspektive auch respektiert.
Mhm.
Also das natürlich mit ihren eigenen Worten. Ne? Also das ist jetzt von mir formuliert und sie würde es wahrscheinlich anders formulieren und sie würde es vielleicht auch anders mit anderen Worten machen. Mhm. Nur das wäre eine klare Ich-Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich heraus, was dann hätte sie dann die Möglichkeit, aus dieser Eskalation einfach herauszukommen.
Ja, das wäre so auf der Handlungsebene gleich dann eben so etwas auszuprobieren und zu integrieren, ne?
Ja.
Ja, und damit kommen wir, finde ich, auch zur Selbstfürsorge, dass man eben halt auch sagt, okay, die Mutter darf sich bewusst machen, und das ist dann schon ein bisschen Deep Diving, glaube ich, ne? Dass sie eben nicht verpflichtet ist, sich rechtfertigen zu müssen.
Super.
Und das meinte ich eben so mit dem Strukturmodell, zu sagen, okay, was ist so das, was dich dazu bringt, eben zu glauben, dass du dich rechtfertigen musst? Und gleichzeitig finde ich es gut, wenn sie versucht, eben in Verbindung zu bleiben. Das, was du eben schon auch gesagt hast, ne? Also wenn man eben so in diesem Dialog bleibt, dann also auch die jungen Leute stehen ja hier unter Druck, ihre Identität formen zu wollen.
Ja, ne? Ja. Jetzt, gut, und beides ist gleichberechtigt, ne? Also beides ist in dieser Okay-Okay-Haltung. Jetzt komme ich auf mein Lieblingskonzept der Transaktionsanalyse, die Grundhaltungen, ne? Also, wie kann ich jetzt hier mit den Grundhaltungen?
Die dürfen nicht fehlen.
Genau, ne? Also, wie kann ich mit den Grundhaltungen jetzt diese Situation nochmal anschaulich machen? Und, wenn ich mir das jetzt so anschaue, also da prallen ja verschiedene Grundhaltungen aufeinander.
Mhm.
Und das führt ja zur Eskalation. Also, was ich gerade so wahrnehme, ist, dass die Mutter so ein bisschen schwankt zwischen der Haltung, ich bin nicht okay und ihr seid okay und ich bin okay und ihr seid nicht okay.
Mm, ja, erzähl mal.
Dass sie da so zwischen hin und her switcht. Mhm. Ne, also, sie fühlt sich einerseits von ihrem Sohn und seiner Frau, also von ihrer Schwiegertochter, abgewertet. Ja, die Wahlentscheidung wird nicht nur kritisiert, sondern ist auch falsch.
Ja, genau.
Sie wird als ignorant und rückständig dargestellt oder hingestellt, und in dieser Situation kann sie dann in zwei Grundhaltungen hin und her rutschen. Also ich bin nicht okay, ihr seid okay. Das heißt, ich bin zum Beispiel unwissend, ihr seid klüger als ich.
Ja, ja.
Dann wäre das, sie würde sich klein machen. Sie würde in diesen, wie du gerade sagst, in diesen Druck kommen, sich zu rechtfertigen.
Ja, das war auch gerade so der Moment, wo sie das erste Mal reingekommen ist. Ne? So wie ja, so klein, ja. So zusammen. Sackend auf dem Stuhl, ja.
Mhm. Genau, das heißt, sie fühlt sich machtlos, sie fühlt sich vielleicht wertlos und sie fühlt sich vielleicht auch unterlegen.
Unterlegen, ja. Mhm.
Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite kann sie das, die andere Grundhaltung in sich haben, ich bin okay, ihr seid nicht okay. Das heißt, ich habe die Erfahrung, Kinders, vertraut meine Erfahrung von über, ich weiß jetzt nicht, wie alt diese Frau ist, und ihr seid unreif und arrogant. Oder ihr seid unreif und geht zu stark ne, von einer, ich sag mal, von einer engen Haltung oder engen Sichtweise aus.
Ja, genau. Und das kommt dann auch im Laufe der Diskussion dann eben oder beziehungsweise der Schilderung des Falles von ihr ja hoch. Dann kommt sie so eine wütende, ärgerliche Energie.
Ja.
Und dann gibt es so Äußerungen wie so eine unreife Situation oder Haltung einzunehmen. Genau.
Ja, ja. Also und diese beiden Positionen, also wenn ich diese beiden Grundhaltungen in mir habe, die führen mich natürlich in eine Sackgasse, weil ich wie wir es vorhin schon gesagt haben in der Psychologie, ich komme nicht an mein reflektiertes Denken ran.
Mhm.
In dem Moment bin ich emotional so wie in so einem Stuck-State, dass ich nicht mehr in meine Reflexion, in mein erwachsenes Denken hineinkomme. Ich kriege keinen Kontakt damit.
Mhm. Okay, jetzt haben wir die Seite der Mutter beleuchtet, also welche okay-Haltung sie einnehmen könnte. Oh. Und wir haben ja jetzt gerade auch schön dargestellt, finde ich, es ist ein dynamischer Prozess. Ne? Also man bleibt nicht in einer Haltung, sondern das ist durchaus eben auch wechselnd und damit dynamisch.
Wir switchen. Ne? Also wir switchen rein, raus, rein, raus.
Und wenn wir jetzt auf den Sohn und seine Frau schauen, finde ich aber auch, gibt es so etwas wie, ich bin okay, du bist nicht okay.
Definitiv.
Ja, also definitiv. Eher so,
ja.
So argumentieren aus einer klaren moralischen Haltung. Also ich bringe das ja ein bisschen überzogen da. Ne? Also sie glauben eben, die Welt klar zu sehen, während die Mutter sich eben aus ihrer Sicht in überholten, alten, auszumusternden Denkmustern bewegt. So, ne?
Ja.
Und ihre Haltung sagen, wir wissen, was hier richtig ist und du liegst falsch.
Und das ist zum Beispiel die klassische Position vom moralischen Absolutismus.
Ja,
ne?
Genau.
Also, dass sie denken, ihre Sichtweise sei die einzig legitime. Mhm. Alle anderen Sichtweisen sind unmoralisch und nicht erlaubt.
Genau.
Ne, und das ist so im TA, dass so die kritische Eltern-Ich-Haltung, die mit Abwertung und Belehrung verbunden wird und die man auch dadurch auch so wahrnimmt in der Kommunikation.
Also ohne dass eben, ja. Also es eben um Verallgemeinerungen und Zuschreibungen geht. Ne? Also,
Ich denke mal, dass man sich abgewertet fühlt als gleichwertige Gesprächspartnerin.
Genau, ja. Und die Konsequenz, die Mutter fühlt sich eben nicht als gleichwertige Gesprächspartnerin,
ja.
Sondern als jemand, der halt aufgeklärt werden muss, vielleicht.
Ja.
Kein Dialog, sondern eben ein einseitiges Machtspiel.
Ja, ich würde sagen, psychologisches Spiel läuft hier.
Psychologisches Spiel, ne?
Mhm. Drama-Dreieck.
Mhm. Ja. Ja, und wenn wir auf die Grundhaltung schauen, Thomas, wäre ja doch die Lösung, ich bin okay, ihr seid okay, als bewusste Haltung einzunehmen, oder?
Definitiv. Also das heißt, dass wenn die Frau im Coaching für sich zu dem Gefühl kommt, ich stehe zu meiner Position und ich erkenne auch eure Sichtweise an, dann ist ja automatisch die Kampfhaltung weg. Dann ist ja automatisch das Machtspiel. Da ist sie dann ausgestiegen aus dem Machtspiel. Das heißt, sie geht in keine Rechtfertigung. Sie fängt nicht an, sich zu verteidigen. Also sie bleibt in ihrer Sichtweise und ihrer Meinung, ohne sich erklären zu müssen.
Genau, und ich habe eben letztens eine schöne Beschreibung nochmal dieser Okay-Okay-Haltung gesehen von Karl-Heinz Schuld und Günter Hallstein. Das mag ich auch nochmal vielleicht ergänzen,
muss
ich sagen. Also, weil die eben halt auch sagen, heutzutage haben wir für ich bin okay, du bist okay, glaube ich, über 30 Definitionen, was heißt okay sein. Und die hatten das nochmal so schön zusammengeführt, zu sagen, das so zu beschreiben, ich bin wertvoll, ich bin begabt und geliebt.
Okay.
Und genauso, du bist wertvoll, begabt und geliebt. Also diese Haltung, die du gerade beschrieben hast, so in dieser Form zusammenzubringen. Ne?
Ja, und wenn ich hätte ich die Frau im Coaching, würde ich schauen, welche Reaktion sie aus dem Erwachsenen ich formulieren könnte, um bei ihrem Sohn und der Schwiegertochter in so eine emotionale Distanz wiederzukommen. Ne? Also sie könnte, es gäbe so eine Idee, fällt mir gerade ein, so sie könnte sagen, ich sehe, dass euch das wichtig ist, was ihr da vertretet, und ich sehe es anders. Ne? Oder ich weiß, dass sich vieles verändert und ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also ich habe ja Erfahrungen gemacht und ich weiß auch, dass sich vieles ändert. Und das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht wäre auch nochmal zu sagen, ja, sag mal.
Naja, es gibt ja auch sowas, beiderseitig ja auch so Äußerungen, sagen ihr, also das ist Blödsinn oder das ist, ihr seid arrogant, kann mich auch daran erinnern, dass sie sowas gesagt hat, ne? Mhm. Dass man dann eben so etwas sagt, ja, ich weiß, dass sich vieles verändert und ich habe andere Erfahrungen gemacht.
Mhm. Ja.
Das dann eben darstellt, ne?
Also es geht darum, also diese Haltung einzunehmen, dass ich mich nicht unterwerfe oder dass ich mich nicht, ich sag mal, ungenügend fühle in diesen Situationen, sondern dass ich eine gute Abgrenzung, eine gesunde Abgrenzung für mich empfinde in mir.
Genau. Ja. Und das eben eher so neugierig auch sich anzuschauen, ne? So etwas wie, ja, das ist interessant, dass ihr das so seht. Ja, also, und was macht euch dabei so sicher bei dieser Sichtweise? Ja, dass man dann da wieder in diesen Dialog kommt, ne?
Ja, zum Beispiel. Also ich zeige Neugier, ne? Was macht euch Sicherheit? Ich bin interessiert an eurer Sichtweise, ne?
Ja.
Also für mich wäre so ein Schlüssel für die respektvolle Kommunikation. Also, dass zum Beispiel der Sohn und seine Frau vielleicht so für sich langsam lernen, dass ihre Wahrheit nicht die einzige Wahrheit ist. Ne? Also, dass es auch andere, dass es mehrere Wahrheiten nebeneinander geben kann. Dass die Frau, die bei dir im Coaching ist, für sich das Gefühl ablegt, sich nicht mehr rechtfertigen zu müssen.
Und sich klein zu machen, ne?
Ja, sie sich nicht klein machen muss, ne? Dass sie dann ihrer Ich bin okay und ihr seid okay Haltung mal schaut, wie sie die für sich einnehmen kann.
Mhm.
Und
und dann so, was du erst auch schon gesagt hast, so bewusst gesetzte Ich-Botschaften. Wo du erst gesagt hast, ich wünsche mir von euch, Punkt, 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 ne, dass man eben sagt, also dass man dadurch Eskalation richtig auflöst, ne? Also zum Halten bringen, ne?
Genau, und das wäre ja diese Abgrenzung in der Verbindung, also die bezogene Autonomie, ne? Also nicht aus dem Kampf heraus, ich habe gewonnen und ihr habt verloren, sondern eher aus der inneren Klarheit, ich habe meine Sichtweise und ich respektiere eure Sichtweise. Und beide Sichtweisen können nebeneinander gleichzeitig existieren.
Ja, dann kommen wir zu drei Faziten vielleicht, fallen mir jetzt mal so grob ein, bei dem, was wir besprochen haben, für den Umgang mit Generationskonflikten und moralischem Absolutismus.
Wenn du sagst drei, was hast du da im Kopf, wenn du...
Also das, ich denke eben so, es geht um, also drei Stichworte zu nennen, Klarheit, es geht um Neugier und es geht um Verbindung.
Ah, okay, die Richtung. Ja, gut. Ja, verstehe.
Ja?
Ja, okay.
Und ich kann ja vielleicht mal starten mit dem Klarheit, also dieses Klarsein in der eigenen Haltung. Und da haben wir ja, finde ich, dieses sehr, sehr schöne Konzept mit den Grundhaltungen. Also ich bin okay, du bist okay. Mhm. Und bis hin zu wir sind okay. Dass wir eben da agieren, ohne uns zu verteidigen. Das heißt also, die Mutter kann sich bewusst machen, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Eine klare Haltung bedeutet nicht, dass sie kämpft oder überzeugen muss. Und dass wir eben schon als Beispielsatz gebracht haben, sagen, ich sehe das anders und ich bin mit meiner Entscheidung da klar. Und dass das helfen kann, Ruhe zu bewahren und sich auch selber treu zu bleiben.
Und das finde ich wesentlich, sich selbst treu zu bleiben. Ne? Also, dass ich mich nicht beeindrucken oder beeinflussen lasse, sondern ich bleibe in meiner Haltung. Ein zweites Wort, der Neugier, hat mich sofort angesprochen, weil ich finde, Neugier ist immer besser als Konfrontation. Neugier eröffnet einen Dialog. Neugier zeigt dem anderen, ich bin an dir interessiert. Ich möchte dich kennenlernen oder ich möchte dich verstehen lernen. Also du hattest vorhin so als Beispiel das spannend, dass ihr das so seht. Was hat euch zu dieser Überzeugung gebracht? Also das heißt, ich bin interessiert. Ich bin neugierig. Ich würde dich gerne verstehen. Und durch solche Fragen werden ja auch Denkräume geschaffen und Denkräume ermöglicht und statt jetzt in so eine Konfrontation zu gehen.
Genau.
Also das wäre für mich so das zweite Fazit, die Neugier.
Ja. Und das ist, finde ich, auch schön, dass wir das, dass du das jetzt hier auch gerade so benannt hast, weil das Neugier ist ja neben den drei Grundbedürfnissen, die Byrne genannt hat, ja auch ein viertes gewesen, was Vanita English damals reingebracht hat.
Ja.
Nämlich dieses Curiosity, also dieses neugierig sein darauf, ne? Das hilft eben halt auch und das schließt sich dann das dritte an, eben in Verbindung zu bleiben, trotz eben halt auch seine Abgrenzung oder seine Grenzen zu setzen und die auch zu wahren, ne? Also.
Ja, das finde ich die hohe Kunst.
Ja, und das stimmt. Das ist so, begegnet uns, glaube ich, also mir zumindest vielfach auch im Coaching zu sagen, wenn ich mich jetzt abgrenze, dann heißt es doch, dass ich aus der Beziehung gehe oder dass die Beziehung dann zu Ende ist. Und das bedeutet es ja nicht. Also Abgrenzung bedeutet nicht Trennung. Also die Mutter kann
signalisieren,
liebe euch.
Abgrenzung ist nicht.
Ja. Auch wenn wir in der Sache jetzt hier unterschiedlich denken und gleichzeitig sollte sie eben halt auch da Grenzen setzen und sagen, ich lasse mich hier nicht abwerten. Das wäre eine Grenzsetzung. Genau. Und ich respektiere eure Meinung und erwarte oder wünsche mir dasselbe von euch. Ne? Also, dass da eben so eine Balance zwischen Selbstfürsorge und Beziehungsgestaltung ist. Und das sehe ich halt auch, wie du eben schon gesagt hast, so als Schlüssel für eine wertschätzende Lösung.
Ja, und ich finde, du hast gerade nochmal Verbindung trotz Abgrenzung, hast du gerade nochmal so gesagt, ich würde ganz gerne nochmal darauf schauen, wie gelingt denn Abgrenzung mit Verbindung? Ne? Also wie ist denn jetzt die Abgrenzung mit Verbindung möglich? Und zum Beispiel, also dass die Mutter mit dir im Coaching lernt, sich emotional abzugrenzen, ohne sich zurückzuziehen, wie du sagst, ne? Nicht aus der Beziehung zu gehen und zu sagen, ich rede mit euch nicht mehr, sondern nee. Einfach in der Beziehung bleiben und sich emotional abgrenzen und beide Meinungen nebeneinander stehen lassen. Mhm. Und der Sohn und seine Frau, die dürfen ihre Werte haben und sie sollten ermutigt werden, also ihren moralischen Absolutismus mal zu hinterfragen und einfach mal zu sagen, okay, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss, was ihr hier gerade formuliert oder kann man das vielleicht auch noch anders sehen?
Ja. Und nochmal wieder zurück, eben auch so dieser Neugier, ne, wäre ja auch noch eine Idee, nicht eben hier in den Kampf zu gehen, sondern neugierig nachzufragen. Ja, was macht euch so sicher, dass meine Wahlentscheidung oder meine Sicht darauf falsch ist? Mhm. Also, dass sie damit eben halt auch ihr Gegenüber in so eine reflektierende Haltung einlädt.
Ja, und dazu kann sie gleich für zu sich sagen, nur meine Erfahrung ist eine andere und das ist okay. Weil ich habe eine andere Erfahrung als ihr.
Ja, und damit wäre der Konflikt nicht unbedingt gleich gelöst, aber der Raum für gegenseitiges Verständnis und wieder in Beziehung gehen geöffnet. Und das ist ja oftmals der erste wichtige Schritt.
Schönes Schlusswort. Tja, Thomas, das war unsere heutige Folge.
Ja.
Wenn euch die Diskussion gefallen hat, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann teilt sie mit Menschen, die sich gerade mit ähnlichen Fragen herumschlagen.
Ja, Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch von mir herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute wieder, um unserer Folge zu lauschen. Und diskutiert gerne mit uns, ist moralischer Absolutismus der Jugend ein Problem oder einfach ein notwendiger Entwicklungsprozess? Schreibt uns da gerne eure Gedanken. Wir freuen uns auf eure Perspektiven und Inspiration vielleicht auch für weitere Themen, die wir hier in den Podcasts mit euch teilen.
Tolles Schlusswort. Danke dir, Thomas.
Ja, herzliche Grüße nach Berlin. Hat viel Spaß gemacht, lieber Thomas.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.